Liebe Offenbart-Cast-Hörer, bevor es heute losgeht, haben wir an euch eine Frage. Wir wenden uns euch daran, weil wir bemerkt haben, dass da viele draußen sind, die gerne andere Themen noch besprochen haben hören möchten.
Immer wieder kommen Themen auf, die einige von euch gerne tiefer diskutieren wollen, und wir gehen da gerne in den Kommentaren drauf ein. Unsere Idee ist jetzt auch mal eine thematische Folge zu machen, wo wir mal wirklich ein Thema angehen und es durchdiskutieren, jetzt nicht nur anhand eines Bibeltextes, der uns das vorgibt, sondern mal ein bisschen vertiefend. Die Frage an euch, habt ihr Bock da drauf?
Ja, und wenn ihr Bock drauf habt, mal so eine Sonderfolge zu hören, die gar nicht unsere eigentliche Folge ersetzt, sondern wann anders auftaucht, wo wir auf solche Themen eingehen, dann schreibt es doch bitte auf Twitter und Facebook und allen anderen Möglichkeiten Hashtag Sonderfolge mit J. Also ohne G, sondern mit J. Ja, wenn ihr da Bock drauf habt und Hashtag Sonderfolge schreibt, wird ganz viele machen, dann machen wir das einfach.
Und jetzt wünschen wir euch viel Spaß mit der neuesten Folge von Offenbart. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Offenbart, dem bärtigsten Biblecast im Web. Simon.
Ja, Lukas?
Hallo, bist du da?
Ja, ich kann dich hören.
Reißen wir mal die vierte Wand ein, von der wir letzte Woche gesprochen haben. Seid ihr auch alle da?
Ja.
Also schreibt jetzt einen Tweet mit Ja an @offenbartcast oder auf unsere Facebook-Seite, damit wir auch wissen, dass ihr jetzt gerade alle da seid. Wäre eigentlich ganz spannend, dann sehen wir mal, wann alle das jeweils hören.
Oh.
Also macht's mal.
Ja, unbedingt.
Simon, herzlich willkommen zurück zu unserem Seminar für antike Bauern. Die letzten drei Wochen ging es um Sämänner und Saat und Scheffel und Maß, und heute geht's so weiter.
Und heute wächst sogar noch was.
Ja.
Fettes Getreide.
Voll das fette Getreide, Mann.
Ja, Mann. Nice.
Es wächst eigentlich wie ein schwarzer Bart.
Ja, für alle, die es nicht wissen, Lukas hat ja gar keinen schwarzen Bart. Vielleicht.
Ja, schade.
Ja, mein Warhammer-Hinweis von letzter Woche. Trotzdem, ja, stimmt.
Weißt du, was ich im Cast noch gar nicht erzählt habe hier? Wir haben ja letzte Woche auch über den Kirchentag gesprochen, wo ich war. Und ich habe eine spannende Sache mitgemacht. Ich war bei Straßenexerzitien, ne, so Übungen auf der Straße, wo man einfach so ein bisschen, das klingt so esoterisch, ja, versucht so ein bisschen aufmerksam zu sein und mal einfach zwecklos durch die Stadt geht. Normalerweise geht das über 10 Tage und man macht das von morgens bis abends, dass man ohne Geld, ohne Tasche, ohne Handy einfach mal losgeht. Wie ich jetzt erfahren habe, sollte man den Personalausweis nicht vergessen.
Warum denn das, Lukas?
Kennt die Geschichte schon. Ja, aber sie ist einfach zu schön, wenn es um Bärte geht und Gefahren.
Ja, erzähl doch mal.
Ja, ich habe dann, also bin da ein bisschen durch Berlin gegangen, und das war eigentlich ziemlich cool, mal so zwecklos da zu sein, einfach mal zu gucken, was da so alles geht und wer da so rumlatscht, und habe so gedacht, boah, ob ich wohl irgendwie mit jemandem ins Gespräch komme. Ist nicht passiert, keine Sorge. Mein einziges Gespräch war mit zwei bärtigen Polizisten. Berlin war ja groß ausgestattet mit Polizei, irgendwie 6000 Polizisten im Einsatz, alle mit schweren Maschinengewehren, und ich bin dann so zum Tierpark gekommen, zum Tiergarten gekommen, und da gab es nur so einen Durchlass, durch den man gehen konnte. Da außen rum stand überall Polizei, bin ich da halt durchgegangen, und nachdem ich so 50 Meter gegangen war, kam auf einmal so links so Polizisten durchs Geäst, und ich dachte, hä, warum latschen die denn da jetzt lang? Naja, jedenfalls kam, was kommen musste. Können Sie mal kurz stehen bleiben? Ja. Können Sie sich ausweisen? Ups, mein Portemonnaie liegt ja in der Kirche. Nein. Ja, können Sie sich überhaupt nicht ausweisen? Ja, ich hatte dann immerhin den Kirchentagsausweis, der von mir handschriftlich mit meinem Namen verziert war. Also war jetzt auch nicht so richtig überzeugend. Ich habe gesagt, tut mir leid, ich mache gerade so eine Übung vom Kirchentag. Jedenfalls haben mich die Polizisten dann irgendwie mit so einem Zettel verglichen, den sie hatten. Also waren so mehrere Blätter, wahrscheinlich waren das irgendwie so Gefährderfotos oder so. Und ich nehme ja an, dass es irgendwie am Bart lag.
Ja, da muss man, also ja, dein Bart ist schon sehr mächtig. Der könnte auch
wer weiß, was da drin versteckt ist.
Komischen
Typen. An Splitterbomben.
Richtig, da kann man ja Sachen reinstecken.
Ja.
Hast du schon mal probiert? Ich habe das mal probiert, einen Bleistift in meinem Bart zu stecken.
Ja. Ja, ein Freund von mir hier, Joss, kennst du auch, der hat ja so lange Dreads.
Ja.
Und da haben wir früher als Jugendliche leichtsinnig Knicklichter in seine Haare gesteckt im Dunkeln auf der Freizeit. Das war herrlich. Und jetzt hat er sich letztens gerecht und hat mir auch was in den Bart gesteckt.
Ich kann mir richtig vorstellen, wie Joss da zu mir kommt, so ganz trocken, der was in so den Bart steckt.
Genau, jedenfalls, ich bin aus der Nummer zum Glück wieder rausgekommen. Die beiden Jungs hatten auch Bärte, die Polizisten, und haben mich dann wieder gehen lassen. Ja, ja. Von da an bin ich ein bisschen aufmerksamer durch die Stadt gelaufen. Also die Übung hat schon mal was gebracht.
Aber wo wir gerade von Bärten sprechen, ich war jetzt, wenn diese Folge ausgestrahlt wird, war ich vor 2 Wochen bei Caroline und Frank, quasi meine Zieheltern, ja, hier in Berlin. Und der Frank, ich weiß gar nicht, wie er darauf gekommen ist, vielleicht auch durch unseren Podcast, der hat ebenfalls Briske Bartölprodukte gekauft. Und Frank ist ja so ein Typ, der macht ja nicht Sachen einfach nur so ein bisschen, der macht die Sachen immer ganz, ja. Und wenn du in sein Badezimmer kommst, dann steht da einfach die ganze Produktpalette von Brisk jetzt rum. Und er hat mir gezeigt, Brisk Bartbalm. Also es heißt so Bartbalm. Das ist so eine Dose, ein kleines Döschen. Und da drin ist Hanföl, ja. Und das Zeug riecht so krass geil, ja. Und es halt, also ich meine, ich benutze ja immer das Bartöl, das du mit so einer Pinpette so abgibst. Und das Zeug glänzt halt gar nicht, riecht total gut, ja. Meine Frau hatte das erste Mal wieder gesagt, dass ich vielleicht meinen Bart doch dran lassen darf, als ich mir das in den Bart gegeben habe. Und ich muss sagen, es war echt nice. Ja. Also für alle Leute, die Briske Bartöl benutzen, Bartbalm, ganz neues Produkt, Handöl aus DM, ja. 4,95.
Super, Simon. Schon wieder Product Placement am Anfang einer Folge. Sehr geschickt. Und dann halt auch noch mit den Produkten von DM und Rossmann auf allerhöchstem Niveau. Also jetzt haben wir uns gerade aus allen Podcasts und YouTube-Kanälen, die sich mit Bärten beschäftigen, rausgeschossen, ja. Die darüber philosophieren, wie man sich das selber zusammenmischt und Aloe Vera und ein bisschen verschiedene Öle, Teebaumöl und so, dann musst du noch ein bisschen was und dann hast du das perfekte Bartöl. Nö, gehst du einfach in DM. Hättest du wenigstens mal sagen können, irgendwie hier die schwedische Bartöle aus dem Online-Shop, die auch ganz gut sind übrigens.
Will der ja auch gar nicht, also es gibt bestimmt ganz tolle andere Produkte, aber ich bin ja so ein Bauer, ne, weil wir reden
genau,
hier über antikes
Genau, es geht ja immer noch um Bauerntum. Diesen Workshop in Sachen Saat und Bauerntum, genau.
Richtig, und der Bauer, der frisst nichts, was er nicht kennt, ja. Und ich bleibe bei meinen Leisten wie ein Schuster.
Das war jetzt sowas von durcheinander, metaphermäßig. Gut, dass Jesus da geordnet davor geht. Creepy Überleitung. Zurück zu unserem kleinen Workshop in Sachen antiker Landwirtschaft. Und ich lese euch einfach mal den Text Markus 4, die Verse 26 bis 29. Simon, wer Bärte hat, zu hören, der höre. Und er sprach: Mit dem Reich Gottes ist es so, wie wenn ein Mensch Samen aufs Land wirft und schläft und steht auf, Nacht und Tag, und der Same geht auf und wächst, er weiß nicht wie. Von selbst bringt die Erde Frucht, zuerst den Halm, danach die Ähre, danach den vollen Weizen in der Ähre. Wenn aber die Frucht reif ist, so schickt er alsbald die Sichel hin, denn die Ernte ist da. Hoch auf dem goldenen Wagen.
Boah, was ist denn das für ein Scheißlied schon wieder?
Was? Kennst du das? Was bist du denn für ein Bauer? Du kennst nicht mal die Bauernlieder.
Tut mir leid, ich habe gerade wieder so eine 10-jährige Kinder mit so diesen ledernen Latzhosen, so einem lustigen Bauern hinterherrennen sehen, wie sie das Lied so singen im Chor. Hey,
spann den Wagen an.
60er Jahre Film.
Denn der Wind treibt Regen übers Land.
Ja, das habe ich mal gehört.
Naja, das sind alles solche Lieder.
Ach, das ist doch eins von diesen Liedern, die ganzen Kirchenmenschen immer singen, wenn sie in der Öffentlichkeit essen zusammen und dann rasten die da immer in der Meute aus.
Oh ja, genau. Genau, das war hier auf einem Zivi-Workshop war das ja so, als ich da Zivildienst gemacht habe. Und die Leute waren jetzt alle auf diesem am Koppelsberg da bei Plön im Norden in Schleswig-Holstein auf der Ausbildungsstätte und da war so ein Posaunenchor, die morgens um 6:30 schon angeblasen haben, ja, alle total begeistert, ja, wir begrüßen den neuen Morgen, und die Zivis alle: Scheiße, ey, wir haben noch 1,5 Stunden, die wir schlafen dürfen bis zum Frühstück, ja, und waren alle völlig angepisst, ja, und die ganzen tollen Posaunenchristen waren total begeistert, und dann saßen wir 1,5 Stunden später tatsächlich beim Frühstück, alle gerädert vom frühen Aufwecken, und dann saßen die anderen oben so in der Galerie und dann haben sie erstmal so ein Essenslied gesungen, und ich meine, neben mir saßen Zivis, also die wenigsten waren jetzt so richtig Christen. Wir hatten auch ein paar muslimische Leute am Start, ja, und dann die Christen oben alle voll begeistert. Komm, Herr Jesus, sei du unser Gast und segne. Und jetzt alle und dreistimmig und Kanon und hin und her. Es ist total begeisternd, ja. Kann ich gut verstehen, deine Begeisterung.
Als würden sie das jeden Tag alleine zu Hause machen, weißt du?
So wieder mal Stichwort Kirchentag. Ist auch so eine Veranstaltung, wo man viele sehr, sehr begeisterte Menschen trifft.
Ja, ganz, ganz toll, ja. Also mit sowas kriegt man mich ja immer. Ich habe immer so ein bisschen das Gefühl, das ist so eine Bühne für Christen, wenn sie jetzt auch mal christlich richtig abgehen können, ja. Und ganz unerträglich.
Das erinnert Scheiß. So sehr an jede Zelle meines Körpers ist glücklich.
Ja. Ach so, warte, aber das, ich kenne diese Lieder ja alle nur so von mal YouTube, von einmal gehört.
Das ist auch besser, weil jetzt habe ich es im Ohr. Und bevor noch die Leute alle Schadensersatz fordern dafür, dass wir ihnen schlimme Ohrwürmer geben, gucken wir uns lieber mal genauer an, was Jesus sagt. Also, mit dem Reich Gottes ist es so, wie wenn ein Mensch Samen aufs Land wirft.
Da denkt man sich doch schon wieder. Also, da hatten wir doch gerade erst. Ja? Ja, denkt man so.
Der allgemeine Simon.
Ja, das ist ein bisschen lustig, wenn man nämlich von letzter Woche nochmal so reingehen, wo er die Jünger so ein bisschen scheltet, dass sie irgendwie nicht richtig aufmerksam sind. Ja, ich kann mir richtig vorstellen. So, weißt du, er regt sich dann immer so ein bisschen auf und sagt so, kommt mal klar, hört mal zu. Und dann, denn im Reich Gottes ist es wie mit einem Mensch, der Samen aufs Land wirft und schon sind wieder alle weg. Ja, weil sie denken, hatte ich doch schon gehört. Was soll denn? So ein bisschen angetäuscht und dann zack.
Ja. Vielleicht sollten wir mal so ein bisschen die Kerne, die uns Jesus hier hinwirft, aufspalten. Wenn wir mal gucken, was da drin steckt. Das ist eine ganz tolle Landwirtschaft. Wir sind heute so in der Landwirtschaft, mein Freund. Also, was steckt da drin? Reich Gottes. Was ist das?
Also, da ist es so, nicht der Mensch, der Samen aufs Land wirft.
Ja, aber wenn er sagt, mit dem Reich Gottes ist es so, dann müssen wir erstmal wissen, was meint er denn überhaupt? Wovon spricht er? Also, man könnte auch sagen, mit Butterkäse ist es so, wie wenn man die Butter zu lange stehen gelassen hat, so könnte er ja sagen. Aber er sagt ja, mit dem Reich Gottes ist es so, wie wenn.
Genau. Was ist also, du willst jetzt die Frage stellen, was das Reich Gottes in diesem Kontext sein soll?
Also was meint ihr damit?
Was ist das Reich Gottes, ey? Krass, wie viele Tage ich schon in Diskussionen damit verbracht habe. Was das Reich Gottes denn sein soll? Ich denke, das ist eines der großen theologischen Probleme, das ja nie so richtig erklärt ist, was denn das Reich Gottes ist. Also ich meine, später in der Offenbarung lesen wir ja schon so ein bisschen davon, wenn dann das neue Jerusalem kommt, ja, wirklich, und jetzt kein Scheiß, bemessen als Würfel. Ja, Jerusalem ist ein Würfel. Also vielleicht doch der Borg-Kubus aus Star Trek, man weiß es nicht. Da wird es ja so ein bisschen konkreter, aber an dieser Stelle ist es ja eigentlich nicht so richtig klar. Und ich glaube, da muss man sich einfach mal davon wegbewegen, diese konkrete Beschreibung vom Reich Gottes zu haben und einfach mal grundsätzlich eine Sache zu verstehen, dass halt Jesus kommt und sagt, das Reich Gottes ist nahe herbeikommen und er manifestiert sich oder er manifestiert das Reich Gottes beispielhaft oder konkret tatsächlich an dem, was er macht. Ja? Also er hilft Menschen, er verändert Leben, ja, die da sind, er heilt und er zeigt halt grundsätzlich quasi als Botschafter Gottes, ja? Darf man das überhaupt so sagen, werde ich jetzt gleich wieder verbrannt, beschreibt ja quasi das Prinzip. Und zwar dreht sich halt einfach wirklich darum, dass gute Dinge passieren, die im Namen des Herrn sind, und zwar werden die von Menschen bewirkt, und in diesem Fall erstmal von Jesus, später von allen anderen auch. Und das Reich Gottes ist erstmal einfach diese Gesellschaft, die aus der Ich-Bezogenheit in eine menschenbezogene Lebensweise sich transformiert.
Das war jetzt und füreinander kompliziert ausgedrückt.
Ja, ich finde, vielleicht bin ich da auch schon zu lange drin, aber dieses Reich Gottes Diskussion.
Man merkt auf jeden Fall, dass du Theologe bist. Das finde ich ja ganz gut. Ach, danke. Vielleicht kann man das auch nochmal durch einen Bezug klar machen zum Anfang, ne, zu unserer zweiten, dritten Folge, weiß ich nicht mehr genau. Markus 1,15, die ersten Worte, die Jesus tatsächlich direkt redet im Evangelium, haben uns angesehen. Das Reich Gottes ist nahe herbeigekommen, tut Buße, also kehrt um und glaubt an die gute Botschaft und das Evangelium. Mhm. Und mit dem Reich Gottes ist es ja irgendwie so, dass, also als einfach nur als Begriff, meint es ja irgendwie, dass Gott irgendwie Herrscher ist und dass es ein Reich dazu gibt, also etwas, über das er herrscht. Mhm. Das ist ja erstmal der Grundbestand, den das Wort einfach, wenn man so analysiert, meint. Und Jesus redet davon, dass es nahe herbeigekommen ist. Das heißt, er vollzieht also Taten, wie du sagst, ne, die das schon ausdrücken, die dem entsprechen, wo man sieht, wie das ist, wenn Gott herrscht. Und gleichzeitig ist es noch nicht vollkommen, weil da steht ja noch aus, dass dieser große Kubus da, dass Jerusalem irgendwie vom Himmel kommt und tatsächlich alles vollendet ist. Und wie es in der Offenbarung steht, Tränen und Tod und Leid werden nicht mehr sein. Das kommt dann alles noch. Also Reich Gottes ist erstmal etwas, das einerseits sich in Jesus verwirklicht, aber zum anderen noch nicht ganz da ist und das darin besteht, dass Menschen mit Gott vereint sind, der ihr Herrscher ist, dass sie ihn anerkennen können und gleichzeitig diese Menschen miteinander zusammenleben unter diesem Herrscher. Deswegen Reich Gottes auch in der gesellschaftlichen Perspektive, so wie du
ganz
sagst.
Genau. Also ne, davon wird so ein bisschen gesprochen. Es ist halt quasi so ein Prozess, ein gesellschaftlicher, der stattfindet, wie sich das am Ende manifestiert. Darüber können wir bis heute nichts sagen, denn soweit sind wir noch nicht.
Also es gibt ja immer Streit darüber, ob Reich Gottes jetzt sichtbar ist. Man kann sagen, ja, die Kirche ist das Reich Gottes. Dann kannst du mal gucken, wer da alles zugehört. Oder ob es eben unsichtbar ist und Gott sein Reich eigentlich mit Leuten baut, von denen man immer gar nicht genau weiß, ob sie jetzt dazugehören oder nicht. In diesem Gleichnis geht es ja jetzt darum, wie das Reich Gottes
ist,
kommt. Und ja, ich würde eher sagen, wie es kommt, wie es sich entwickelt,
ja, okay,
und wo es herkommt. Und das sagt natürlich auch ein bisschen was über das Reich aus. Ne? So wenig, wie wir darüber wissen, konkret, sagt auch die Stelle wieder was darüber. Ich wollte nur einmal am Anfang gucken, dass wir so ein bisschen wissen, wovon wir sprechen.
Genau, und das ist auch eine ganz tolle Sache, wo denn Jesus dann sagt, ne, also es ist so wie ein Mensch, eine Person wirft Samen aufs Land. Ja? Und dann vergehen so die Tage, ja, der schläft Tag und Nacht und so weiter und der Same wächst und er weiß nicht wie. Ich muss ja immer so ein bisschen schmunzeln über die Stelle, weil ich ja immer so einer der Leute bin, die sagen, wir leben in so einer hochmodernen Gesellschaft und ich wette, niemand weiß mehr, wie die funktioniert, ja, und weil die Leute denken immer, die haben den Durchblick. Und es ist so geil, wie Jesus schon damals den Bauern attestiert hat, dass sie eigentlich keine Ahnung haben. Das ist schon mal richtig geil. Ja. Und was er damit ja beschreibt, ist, der Bauer weiß, was er grundsätzlich tun muss, damit etwas geschieht. Ne? Er muss halt Samen auswerfen. Und wenn wir sozusagen in diesem Fall mal die Menschen sind, die Samen aufs Land werfen, in diesem Fall, ich weiß nicht, darf ich das jetzt sagen? Oder haust du mir gleich wieder von hinten mit einem Kolben eins über die Rübe?
Wenn, dann immer nur Liebe.
Ach, danke. Wenn wir das jetzt mal sagen, dann können wir davon ausgehen, dass dann Dinge passieren, aber wir können nicht festmachen, woran es jetzt liegt, dass irgendwie unsere Tätigkeit dazu führt, dass das Reich Gottes jetzt wächst. Das kann ja zum Beispiel sein, also wenn man ein abstraktes Beispiel, du gehst in eine Bar, ja, und erzählst irgendeinen Typen im Vollsuff, dass Jesus lebt und der Typ sagt, ich hau dir auf die Fresse und dann sagst du, mach doch, aber komm in die Kirche. Und ein paar Jahre später sitzt der Typ, den du das erzählt hast, da und macht einen Podcast über die Bibel, ja. Das könnte dann zum Beispiel Same sein, der aufwächst.
Ja.
Und damit hat ja jetzt keiner gerechnet,
genau,
sag ich mal.
Nee, damit hat wirklich keiner gerechnet.
Genau.
Ich finde das interessant, dass du das jetzt gerade hervorhebst, dass Jesus hier einmal so schon davon ausgeht, dass die Leute es ja eigentlich gar nicht wissen, wie das funktioniert. Ne? Mhm. Also du hast recht, wir gehen ja von vielen Dingen aus, ohne dass wir wissen, wie sie genau funktionieren, dass sie funktionieren. Also ich meine, viele Leute kennen sich damit aus, wie genau ein Auto funktioniert. Ich kenne da so einige Aspekte von und wundere mich immer wieder, dass das tatsächlich klappt und dass sich jemand das tatsächlich ausdenken konnte, dass es eine Explosion in einem Gefäß gibt, die so kontrolliert abläuft, dass ein Kolben in Bewegung gesetzt wird und das Auto fährt.
Klingt auf jeden Fall nach einem Typen, wenn man das als Konzept vorstellt, den man ins Gefängnis bringt, ne?
Ja, es klingt schon ziemlich abgefahren. Ja, und kein Wunder, dass Leute gedacht haben, das hält sich nicht lange. Ja? Also der deutsche Kaiser hat ja gedacht, das Auto ist bald wieder vorbei, ist nur eine Modeerscheinung, Kutschen werden überleben. Naja, und viele andere Dinge auch. Also ein Computer ist ja nochmal viel komplexer und wir verstehen die Sachen nicht, aber wir wissen, dass sie funktionieren. Und wir glauben anderen, von denen wir das Wissen haben. Also das meiste, was wir wissen, haben wir nicht selber herausgefunden.
Oh, vielleicht schweife ich damit ein bisschen ab, aber ich möchte da kurz mit den Computern.
Mach's kurz.
Ja, es gibt ein auf Steam, ja, ist eine Online-Plattform für Computerspiele, da gibt es ein nettes Computerspiel, das heißt Human Resource Machine. Wenn du wissen möchtest, wie ein CPU funktioniert, spiel das Spiel durch.
Okay, ja. Super Information. Genau. Aber das Ding ist, wir finden die Sachen ja, die wenigsten Sachen finden wir selber raus. Mhm. das geht schon beim Kleinkindwissen los, ja. Also wie man eine Gabel benutzt oder sowas, kriegen wir von unseren Eltern beigebracht. Mindestens durch Vorbild.
Ja.
Und das geht bis zu komplexen Dingen. Keiner von uns hat überprüft, ob diese Sache, die Kopernikus da festgestellt hat, dass die Erde nicht die Mitte des Weltalls ist, sondern wir ein solares Sonnensystem haben, das sich um die Sonne dreht. Das hat ja keiner von uns überprüft. Aber wir glauben das, weil es uns beigebracht worden ist. Und es gibt auch gute Gründe, das zu glauben. Der Punkt dahinter ist, wir haben das meiste Wissen nicht selber erarbeitet, sondern wir haben es von anderen.
Ja.
Und das ist so in den letzten Jahrzehnten in der Philosophie auch herausgearbeitet worden. Ich habe jetzt hier gerade meine Quellen nicht da, aber ich habe jetzt ein paar Vorlesungen bei einem Prof in Hamburg hier besucht und das war sehr spannend, eben auch gerade diesen Aspekt zum Thema Wissen zu haben, der ihm ganz wichtig war, ne? Dass eben nicht klar ist immer, dass wir die Sachen alle selber überprüft hätten oder wissen würden, sondern wir haben Wissen in der Regel durch andere. Das heißt, Wissen ist immer eine soziale Größe. Und so ist das hier mit unserem Text eben auch, ne? Der Bauer, der weiß gar nicht, was da genau passiert. Aber er weiß, dass es funktioniert. Und vielleicht erklärt ihm auch jemand anderes mal, wie das Ganze funktioniert, aber darauf kommt es ja gar nicht im Kern an.
Das ist übrigens total spannend, denn diese Bibelstelle macht so ein bisschen meine Ausbildung obsolet, ja. Weil in meinem Studium am IGW, da lernt man eher, man ist eher Manager als Theologe per se, ja. Also du lernst halt viel mehr Gruppendynamiken und du lernst Prinzipien, die, wie man auf Prinzipien kommt, die funktionieren und wie man die so übersetzt in bestimmte kulturelle Umstände, dass sie halt auch wieder dort funktionieren und so weiter. Und wir sind dann eher Manager, wenn man es mal drastisch sagt, Gemeindemanager, als jetzt der Theologe, so wie du das jetzt machst in deiner universitären Ausbildung, ne? Und er sagt halt hier, ja, also Reich Gottes bauen, das weiß halt keiner, wie es klappt. Und ich lerne halt, wie das funktioniert. Ja, und das ist halt schon mal ein bisschen absurd. Aber ich finde es auch cool, weil es halt auch so ein bisschen beschreibt, warum zum Beispiel Gemeinden funktionieren und warum sie dann später nicht mehr funktionieren. Denn es hat wenig damit zu tun, dass die Leute Konzepte haben, die besonders zünden. Das kann zu einem gewissen Grad auch stimmen, aber es hat vor allem tatsächlich viel mit Gottes Willen zu tun, der jetzt nicht weg ist, wenn Gemeinden nicht so funktionieren, wie die Leute sich das wünschen, aber es ist funktioniert halt anders. Ja, es ist halt nicht dieser lineare oder exponentielle Wachstum, es ist halt nicht irgendwie die Erfolgsgeschichte von Willow Creek oder Hillsong, sondern es ist eben der Wille Gottes. Und da lässt sich halt nicht viel kopieren. Du musst halt am Ende trotzdem treu sein und es einfach machen, auch den Weg finden, total legitim. Aber es ist halt nicht am Ende der Grund, warum du eine geile Sau bist, weshalb Kirchen wachsen. So.
Genau. Also du hast jetzt ja mit der Interpretation mit dem Menschen tatsächlich jeden möglichen Menschen, jeden Christen gleichgesetzt, der Samen aufs Land wirft, also sozusagen das Wort von Jesus weitererzählt.
Das,
ne?
Sage ich jetzt so, mal so.
Das war so. Genau. Das heißt aber schon, hier wird zwar nicht konkret eine Methode beschrieben, aber hier wird schon beschrieben, dass man was macht. Ne? Also diese Idee von wegen, Gott macht alles schon ganz ohne uns, ist auch Quatsch, weil Gott letztlich, das wird an Jesus auch deutlich, eben durchaus irdische Formen benutzt. Paulus spricht von Tongefäßen, von irdischen Gefäßen. Leute benutzt, die das umsetzen, was er machen will. Also das heißt jetzt im Umkehrschluss nicht wieder, dass wir alles machen müssen, weil Gott nichts tut, sondern eben er tut es mit uns, durch uns und manchmal auch trotz uns. Und so verteilt Gott durch die Menschen sein Wort. Okay. Und es kommt jetzt aber nicht darauf an, was der Mensch tut im Kern, sondern es kommt darauf an, was der Samen und was die Erde tun.
Genau, und ich glaube, da, wenn man dann mal weitermacht, ne, mit Vers 28, wie dann halt der Wachstumsprozess beschrieben wird, da steht von selbst bringt die Erde Frucht. So, ne? Da wird beschrieben, wie der Halm wächst, dann wächst die Ähre und dann der Weizen in der Ähre. Ja? Und da ist auch irgendwie wichtig, dass man halt jetzt nicht denkt, naja, aber das hat jetzt gar nichts mehr mit mir zu tun. Ne? Du kannst halt sehr wohl noch Dinge dazu beitragen. Der Mensch, der Samen aufs Land bringt, ist ja erstens mal tatsächlich derjenige, der auch vielleicht den Boden vorbereitet. Gehen wir mal im besten Fall davon aus, der ist halt der Mann, der bereitet auch noch den Boden ein bisschen vor und so, ne, lockert den auf und besorgt den Samen und sät den eben aus über Tage im Schweiße seines Angesichts. Und er kann auch noch den Boden mit bewässern. Also Was ein Bauer ja macht, ist ja heutzutage eben nicht nur aussäen, sondern er wässert ja mit. Natürlich, der Boden und der ganze Wachstumsprozess passiert von selbst und die Sonne muss drauf scheinen. Die relevante Energie für einen Wachstumsprozess ist halt nun mal die Sonne, dafür kann der Bauer nicht viel. Aber er kann halt immer noch mitarbeiten. Und das ist total spannend und eigentlich eine total beruhigende Sache im Reich Gottes. Du bist trotzdem eingeladen, die ganze Zeit mitzumachen, nonstop. Aber am Ende bringt halt Gott, macht halt den Löwenanteil. Ohne dich kann es funktionieren. Ja, Samen wachsen, glaube ich, also auch auf ohne Menschen. Aber Gott halt gesagt, aber wie viel geiler ist das Ergebnis, wenn du mitmachst?
Und Samen wachsen auch, wenn sie versehentlich runterfallen. Ne?
Korrekt, also, ja. Und sie wachsen wahrscheinlich
wie
auch
wie ich immer so gerne zitiere, wie Helmut Thielig gesagt, das Evangelium hat wie ein Kohlsturunk im Keller der Liturgie überwintert. Ja, also manchmal ist ein Gottesdienst nicht die beste Werbung für Jesus und das Evangelium, aber in diesen ganzen Teilen, die man klassischerweise auch macht, in den Lesungen, in den Liedern, die gesungen werden, da sind manchmal die ganz besonderen Sachen, die tatsächlich auf einmal aufgehen in den Herzen von Menschen. Genau. Also von selbst bringt die Erde Frucht. Das widerspricht jetzt schon mal einer Deutung von dem Gleichnis, das wir da ursprünglich hatten, in unserem ersten Teil unseres antiken Landwirtschaftsworkshops, ne, mit der Deutung, dass man irgendwie als Erde irgendwas machen müsste.
Ja.
Und als Boden, dass man irgendwie dafür sorgen könnte, dass der Samen da besonders gut wächst, weil von selbst bringt die Erde Frucht, das drückt eben halt auch irgendwie auch aus, dass das einfach passiert, ne? So, also das ist eigentlich eine natürliche Folge. Samen wird ausgesät und dann wächst was auf. Dann hat man das Problem, dass mancher Boden nicht so gut funktioniert und so weiter und so fort. Aber das Ziel ist erstmal, und der gute Prozess wird hier in den Vordergrund gestellt, dass es von selbst passiert.
Genau, das hast du ja auch damals auch schon gesagt, dass man eher nicht so viel dafür machen kann, aber man kann halt, wir haben ja damals dieses Problem gesagt, wo ich halt noch sagte, ja, wie ist es denn mit der Prädestinationslehre, ne? So, kann ich mir jetzt aussuchen, welcher Boden ich bin oder nicht? Und du hast ja gesagt, ne, ja. Scheiße, du bist einfach der gute Boden, wenn du es sein willst. Und
beziehungsweise wenn es dir geschenkt wird und du musst dir keine Gedanken machen, genau, ob du es bist, ne?
Du bist es halt.
Weil wenn du es bist, dann bist du es.
So.
Glaubst du, so hast du.
Genau, glaubst du, so hast du, wie es Luther gesagt hat, am Ende läuft das. Punkt. Ja, kann man sich jetzt als, das ist ja, glaube ich, auch, ne, so ein Gegenkontrast zu eigentlich Deutschland pfingstlerisch geprägten Lebenskultur. Wir sind auch ja die allerwenigsten, aber unsere ganze Arbeitsmentalität ist so pfingstlerisch. Selbst die der Landeskirchler, darf man zwar nicht sagen, ist aber so.
Das ist ja jetzt eine steile These. Das musst du mal kurz erklären.
Ach, oh. Es gab ja vor 200 Jahren, wo im Wesentlichen diese Pfingstbewegung sich ganz krass etabliert hat in Deutschland.
100 Jahre.
Bitte was?
Eher vor 100 Jahren, eher, ne? So um die 1910 herum.
Dann eben 120 Jahre, danke Lukas, oder 140.
Jedenfalls, 100 Jahre.
Ja, so vielleicht auch 100.
Also, jetzt sag's doch.
Genau, wo sich diese Pfingstbewegung so etabliert hat. Da haben ganz viele Menschen einfach für sich erkannt, dass der Segen Gottes, der ist im Kontext, also der ist eine ganz enge Korrelation mit deiner eigenen Handlung. Du kannst beten, aber du musst halt auch was tun. Gott ist halt der, der mit den Menschen zusammen agiert. Das hat diese Pfingstbewegung ganz krass forciert. Und daraus ist, die ist ja im Schwabenländle, ist die ja massiv, hat die ganz krass gegriffen. Und wir müssen nun mal dummerweise auch sagen, die Schwaben, die sind halt scheiße reich. Und das liegt nicht daran, dass sie faul sind. Und es sind auch insgesamt.
Sag mal, meinst du die Pfingstbewegung oder den Pietismus?
Ich meine schon die Pfingstbewegung, oder? Meine ich den Pietismus?
Naja, Pfingstbewegung ist ja der Heilige Geist, tut alles und erweckt uns und wir sind voll berührt und geben das immer weiter und Gott schafft uns schon alles so, wie es sein muss. Und der Pietismus ist diese 200 Jahre, 300 Jahre alte Bewegung, die besonders in Schwaben ist, wo die Leute sich zusammengesetzt haben und gesagt haben, wir sind jetzt mal ernsthaft Christen.
Ach so, verdammt nochmal, ich meine den Pietismus.
Tut mir leid. Du meinst also, Landeskirchen sind und alle Kirchen sind sehr stark pietistisch geprägt,
ich glaube,
ohne es zu wollen, zu wissen.
Ich glaube, Deutschland als ein ganz pietistisch geprägtes Land. Ne?
Landeskirchen sind ja durchaus.
Ich habe schon wieder Begriffe verwechselt. Wenn dieses Studium vorbei ist, dann erdet sich endlich alles. Also genau, und es ist halt total massiv durch die ganze Kultur durch und durch geprägt. Das macht es eben aus. Und das ist ja auch eine Sache, die ist eben hier auch beschrieben. Du kannst halt mitarbeiten und dann kommt auch der Segen, ja. Wenn du nichts machst, und das hatten wir ja auch im Wesentlichen in dem Gleichnis davor, dann passiert auch nichts. Und das ist halt irgendwie das Gute. Du musst halt einfach nur was machen und auch dann glauben, dass Gott dir hilft. Ja, das wollte ich nur sagen.
Hm. Genau, also das kann aber dann dahin führen, dass ich eben gerade, weil ich das so sehr aufs Machen ziehe, ne, denke, ich muss es auch dann vollbringen. Aber gerade die Stelle spricht dem ja entgegen, ne, und sagt, es passiert von selbst. Und dann gibt es 4 Stadien. Ne? Das erste ist, die Erde bringt einen Halm hervor, was Unscheinbares, was Kleines. Danach die Ehre, das ist die Vorbereitung fürs Auswachsen. Ne? Das dritte ist dann der volle Weizen in der Ehre, das ist dann schon die Frucht. Wenn aber die Frucht reif ist, und das ist das vierte Stadium, wenn die Frucht nicht nur da ist, sondern auch reif ist, dann schickt er alsbald die Sichel hin. Also, wer ist was denn man eher? Dann festhalten kann, ja, kommen wir gleich nochmal drauf. Mhm. Ich würde sagen, erstmal, vielleicht sind sogar 5 Stadien. Ja, erstmal fällt der Same hin, dann wächst der Halm, dann die Ehre, dann der Weizen da drin und dann wird die Frucht noch reif. Das heißt also, es ist gar nicht so leicht zu sehen, ob, wie du vorhin schon gesagt hast, ne, ob überhaupt was gefruchtet hat, weil man womöglich gar nicht das Ergebnis sieht. Man kann den Halm übersehen. Oder man hat Leute, die auf dem Weg sind, dazu Frucht zu bringen. Und irgendwann kommt der Moment, wo die Frucht dann aber tatsächlich reif ist. Und wir hatten es ja von den Früchten schon bei dem Gleichnis, ne, vom Sämann, dass es halt unterschiedlich stark ausgeprägt ist, aber dass es halt gute Dinge sind, die daraus herausfließen aus dem Glauben. Ne? Viel was, Friede, Freude, Eierkuchen.
Korrekt. Da fällt mir noch zu einem, in der Vorlesung, die ich ja gestern in Essen hatte, ne? Da haben wir einen Dozenten, der ist Psychotherapeut, meine ich. Der heißt Florian Mehring, ganz toller Typ aus Wuppertal. Und der hat uns im Wesentlichen so therapeutische Sachen erklärt und Seelsorge und so weiter. Und der war mal Landwirt. Und der hat was Cooles beschrieben. Der meinte halt, in diesem ganzen Wachstumsprozess von Saat und von Ähren kommt halt irgendwann der Punkt, da ist halt das Getreide vorhanden und grün, noch nicht reif, ja. Und wenn es dann reif ist, dann hängt so die Ähre fett durch, ja. Aber bis zu dem Tag gehen auch noch mal ganz viele Saatgut, geht da auch noch mal verloren durch Wind und Wetter, ne, wird dann so abgerissen, ist dann halt kaputt, kann nicht reifen, oder durch wilde Tiere, die das so abfressen, also Vögel und so weiter. Ist auch nochmal ganz spannend, weil wenn man mal das alles in den Kontext betrachtet, glaube ich, was Kirchen ganz oft machen, ist an dem Moment, wo grünes Saat, also grünes Frucht bereits da hängt, die noch nicht reif ist, Kirchen ganz oft in ihrer Ahnungslosigkeit schon mal die Sichel holen und einmal zack machen und dann ist alles scheiße.
Du meinst, dass sie die Leute überfordern oder einspannen?
Ich glaube, dass man zu früh davon ausgeht, dass eine Kirche oder eine Bewegung oder Menschen reif sind, weil man nicht richtig unterscheiden kann. Dass man
die Leute zu Leitern macht, die noch gar nicht ganz
drin gewachsen sind. Ich glaube, dass sie nicht ganz, genau, weil sie nicht ganz unterscheiden können zwischen Reife, also zwischen einem reifen Prozess, also einem reifen Stadium und einem vorreifen Stadium. Das ist ja auch ein Ding, das muss man auch lernen, glaube ich. Und ich glaube, gerade die jungen Leute, die schon wirklich grün sind in den Ohren, ne? Die ganz viel tolle Sachen schon haben und das ganz viel da, das auch richtig ist und wo man ja auch mal hingeht und kostet, ob es schon reif ist, wenn man es wissen will und nicht genau weiß. Das geht auch alles voll klar. Kosten in diesem Sinne wie schick den mal eine Predigt halten, lass den mal mitarbeiten, so, aber diese
oder düngen könnte man auch sagen, ne?
Genau.
An der Stelle, man gibt Möglichkeiten zu wachsen.
Aber dann halt von den Leuten zu viel zu verlangen, die Leute in die Mitarbeit zu holen, kann halt ganz schnell dazu führen, dass sie nicht mehr weiterreifen, sondern nur noch funktionieren müssen. Dann wird das, wenn sie sozusagen gemahlen und schon zu Brot verarbeitet, das am Ende gar nicht so gut ist, wie man gehofft hat.
Genau, also ich finde daran einen hilfreichen Punkt ist, dass es eine Entwicklung ist. Ne? Also häufig glaube ich, gehen wir so, also ich gehe davon aus als Mensch und ich habe den Eindruck, viele Menschen machen das auch, es ist halt so, wie es ist. Ne? So, wir versuchen unsere Programme durchzuziehen, wir machen Gottesdienste, wir machen dies, wir machen jenes und für mich war es so wie Schuppen aus den Haaren, ja? Zu sehen, dass wir einen Workshop mit unserem Musikteam gemacht haben und auf einmal entdeckt haben, krass, die Leute können ja besser werden und sie können auch als Gemeinschaft mehr zusammenwachsen und sie können auch mehr Bock entwickeln und sie können auch noch mehr ein Herz dafür gewinnen, dass das ein Dienst an der Gemeinde ist, über den Gott sich freut und das ist, dass sie auch im Glauben wachsen daran. Und ab und zu brauchen wir halt mal einen Moment, wo einmal wieder klar wird, hey, das ist noch nicht vorbei, ja. Also hier ist noch nicht das Ende erreicht, das Ende der Fahnenstange, und ein Glaubensleben ist nicht einfach irgendwann gesettelt und dann läuft es immer weiter, ja, ja, sondern es ist etwas, das dafür da ist, Frucht zu tragen, aber diese Frucht muss auch wachsen. Und sie wächst auch weiter. Und wenn wir das Gleichnis wirklich auch wörtlich nehmen aus der Natur, ja, es wird geerntet und dann geht's wieder los. Also es ist auch nicht damit einfach vorbei, dass man halt einmal irgendwie voll der krasse Beter geworden ist, ja, und dann irgendwie eine Saison lang jeden Sonntag im Gottesdienst oder, keine Ahnung, jeden Mittwoch irgendwie zum Gebetstreffen dackelt und total krass drauf ist und dann war's das. Sondern die Früchte, die wollen wieder neu wachsen und weiter wachsen, gepflegt werden.
Und das beschreibt auch so einen schönen Intervallprozess. Denn so ein Feld, ne, das wird dann abgeerntet und dann liegt das auch erstmal da. Ne? Dann muss es auch sich mal erstmal regenerieren. Für mich beschreibt das sogar einen Intervallprozess, der nie beachtet wird. Also ich sehe das in der Kirche nicht. Aber da hat mich ein toller Theologe aus Greifswald mal drauf gebracht, der Felix Eifler. Mit dem war ich mal auf einer Gemeindefreizeit. Der kommt ja auch aus JKB und so. Und dann lag ich mit ihm abends zusammen im Bett.
Also, und er hat der Frucht gebracht.
Nein, wir hatten ein Zimmer, wir hatten ein Doppelbett, ja, und sind dann halt ins Bett gegangen. Also wir haben uns unterhalten, ja, ja? Und er hat halt gesagt, dass er darüber lange schon nachdenkt, ob Kirchen so nach 10 Jahren einfach mal zumachen sollten und quasi damit alle Strukturen, die da sind, auflösen und alles, was da ist, freizusetzen an Energie, die quasi gebunden wird über eben Prozesse, die Kirchen halt so haben. Ne? Du hast halt so diese ganze Organisationsstruktur, du hast halt auch den Gottesdienst, der super viel Kirche, Gemeindeenergie absorbiert, mal alles zuzumachen, alles aufzulösen, die Leute, die dann woanders hinwollen, woanders hingehen zu lassen und neue Leute, die da sind, aber noch nie sich so richtig entwickeln konnten unter einer festen Struktur, mal ihren Platz zu finden innerhalb der Gemeinde, und dann kann sich diese Gemeinde ganz neu aufbauen, aus dem Nichts heraus, ja, quasi, dass man da mal erntet, ja, und mal wieder neu aussät. Und der Gedanke, der schwirrt mir seit diesem Abend schwirrt er mir immer durch den Kopf, und ich erzähle das immer wieder gern Leuten, dass ich halt da so diese Idee von der 10-Jahres-Kirche, so nenne ich das immer, im Kopf habe, wo man sagt, hey, lass doch einfach regelmäßig resetten, um eben mal vernünftig zu ernten und wieder auszusehen und einfach mal diesen Prozess mal wirklich durchzuführen. Und ich glaube eigentlich, dass darin ein großer Segen liegt, eben wie ich es gerade beschrieben habe. Leute können woanders hingehen, die sowieso mal vielleicht woanders hingehen wollen. Leute können andere Aufgaben einnehmen, die sie noch nie einnehmen konnten, weil sie aus den verschiedensten Gründen in ihrem Bereich gebunden waren. Und alles kann sich mal neu erfinden. Und das ist halt eigentlich total großartig.
Das ist ein spannender Gedanke, den wir auf jeden Fall in den Kommentaren weiter diskutieren sollten. Herzliche Einladung dazu, beteiligt euch dran, entwerft eine Vision von Kirche mit oder sagt, es ist alles Quatsch und zerstört es und macht Simon ganz traurig. Ja, dafür sind wir da hier zum Diskutieren. Wir stellen fest am Schluss, wenn die Frucht reif ist, es gibt den Moment, wo sie reif ist, ja, also, und dann schickt er die Sichel hin. Also es gibt einen Zeitpunkt, wo geerntet werden soll. Paulus sagt einmal, ich habe gesät, Apollos hat gegossen. Ja, es wird nicht immer derselbe sein, der den Leuten das erste Mal gesagt hat, der auch sehen kann, was daraus gewachsen ist. Aber es gibt diesen Moment, wo es reif ist. Es gibt auch den Moment, wo man Leute auch in die Verantwortung nehmen sollte und ihnen die Möglichkeit geben sollte, was zu machen. Mhm. Und irgendwann ist nämlich auch die Ernte da. Und das ist eine tolle Verheißung, finde ich, dass irgendwann tatsächlich auch mal Gottes Handeln zum Zuge kommt und auch das Ergebnis hat, dass es haben soll. Ja, also unser Glaube geht nicht nur darum, dass irgendwann mal irgendwas Tolles passiert, sondern es passiert immer wieder regelmäßig und es gibt diesen Moment der Ernte. So ist es mit dem Reich Gottes, ne? Also Menschen werfen das Wort Gottes aufs Land.
Ja.
Sie wissen nicht, was in der Zwischenzeit passiert, aber Gott vollführt das, was er tun will, über diese Zeit.
Genau. So,
und das dauert seine Zeit, es hat verschiedene Stadien, aber es kommt zum Ziel durch Gott, der es tut.
Amen.
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 Genau. Was ich noch schön fand, noch vielleicht als letzte Anekdote, wie es in Vers 28 heißt, zuerst den Halm bringt. Und ich glaube, dass du recht hast, dass manchmal der Halm tatsächlich schnell abgebrochen wird, nach dem Motto, so, jetzt haben wir schon was, ja, jetzt ist jemand interessiert am Glauben und interessiert an der Gemeinschaft, zack, wie wär's, wenn du in unserem Kochteam mitarbeitest? Ja, und dann arbeitet sich der Mensch für ein halbes Jahr tot und hat dann keinen Bock mehr auf Kirche und Gemeinschaft und den ganzen Kram und hat den Glauben völlig aus dem Blick verloren, weil er jetzt auf einmal in dem Arbeitsmodus ist.
Genau.
Und über Jesus heißt es eben, oder sagt Jesus selber, indem er Jesaja 42, 3 zitiert in Matthäus 12, 20, das geknickte Rohr wird er nicht zerbrechen und den glimmenden Docht wird er nicht auslöschen, bis er das Recht zum Sieg führt. Mhm. Ja.
Das ist
Jesus
schön.
Bricht den Halm nicht ab. Und auch wenn Menschen dir zufügen, dass du viel zu früh irgendwie in Verantwortung gezogen worden bist und daran Schwierigkeiten hattest und den Glauben aus dem Blick verloren hast, ist Jesus noch nicht fertig mit dir. Und Pflanzen wachsen da am stärksten, wo sie einen Knick hatten und ihn überwachsen haben. Man kennt das von Bäumen und Sträuchern, die dann da Verdickung haben an der Stelle. Die können weiter wachsen, wenn der Boden gut ist und wenn der Same Kraft hat und wenn es gut gedüngt wird. Jesus hält an dir fest.
In diesem Kontext möchte ich ja eigentlich mal jeden Leiter dazu ermutigen, mal Tomaten anzubauen oder Gewürze. Nee, ganz ehrlich. Denn das ist eigentlich eine super Analogie, wo man mal selber, du pflanzt ja Tomaten an, weil du die essen möchtest. Und dieser, ja, das ist eine Analogie. Pass auf. Und der Punkt ist ja, bis das passiert, vergeht bestimmt, wenn du gutes Wetter hast und so, 3-4 Monate, wo die Pflanzen richtig rasant wachsen müssen. Und du musst halt was dafür tun. Und du kannst halt erst essen, wenn das Ding wirklich pralle rot ist. Und man lernt einfach mal, also das mal wirklich zu nehmen und mal wirklich an sich zu erkennen, wo man mal den Punkt erreicht, wo einem die Geduld verloren geht. Und ja, das tatsächlich mal mit Gemeindemitgliedern zu machen. Da mal zu gucken, wann einem die Geduld verloren geht, weil man denkt, ah, das wäre doch jetzt so cool, wenn... Nein, ja, ja, tatsächlich mal, richtig, jetzt gieße mal einfach geduldig weiter und sei mal darin treu. Und das muss mal der Leiter sein. Mal treu sein und nicht ausrasten gleich auf sich, weil man denkt, jetzt muss da aber was passieren. Finde ich ganz wichtig. Ja. Muss man lernen. Und ich glaube tatsächlich, mal selber Bauer zu sein, auch nur im Kleinen, hilft. Wirklich. Ganz toll.
Auf jeden Fall.
Ja. Ja.
Dann haben wir doch tatsächlich noch eine praktische Konsequenz aus unserem Workshop zur antiker Agrarkultur.
Ja.
Werde Bauer.
Punkt.
So ist es.
So ist es.
Werde Bauer und wisse auch, dass der Rest sich von selbst erledigt, aber es braucht die Geduld. Gott entscheidet, wann die Frucht reif ist.
Aber das muss man halt auch lernen und Gott wird wahrscheinlich nicht eingreifen, wenn du zu früh erntest.
Wer weiß.
Wer weiß.
Aber Jesus, wenn du zu früh erntest, ist Jesus trotzdem mit den Leuten noch nicht fertig, weil das geknickte Rohr, das knickt er nicht ganz ab.
Ja, ja,
Amen. Lässt es weiter wachsen. Amen. Gott kommt immer zum Zug. Mit uns, durch uns und auch trotz uns. Nächste Woche geht es endlich um das berühmte Senfkorn. Wir rühren uns also unseren schönen Senf zusammen und freuen uns, wenn ihr in der Zwischenzeit euren Senf dazugebt zu dieser Folge von Offenbart auf offenbartcast.de, auf Twitter oder Facebook, Instagram oder wo auch immer ihr uns ergoogeln könnt. Und wir freuen uns, wenn ihr dann wieder am Start seid. Bis dahin, lasst eure Bärte wachsen oder eure Herzensbärte, wenn ihr keinen nach außen hin tragt. Wir wissen, dass ihr das im Herzen habt. Bleibt bärtig.